Kann ich von Börsengurus wirklich etwas lernen?
Hallo und herzlich willkommen zu Moneymates. Mein Name ist Jan Guldner.
Und ich bin Tina Zeinlinger.
Ja, Tina, wir stehen jetzt hier seit über einem Jahr fast jede Woche in diesem Studio und sprechen darüber, wie man mehr aus seinem Geld machen kann. Und wenn ich dabei eins gelernt habe, dann, dass es zwar super interessant und super sinnvoll ist, aber dass es manchmal auch verdammt viel Zeit kostet und aufwendig ist, sich mit Börse, Aktien, ETFs, Kryptos und dem ganzen Kram zu beschäftigen. Und dann denkt man ja manchmal so, wie schön wäre es eigentlich, wenn einfach mal irgendeine Frau oder ein Mann da wäre, die einem Ratschläge gibt, dem man einfach folgen müsste. Und der Erfolg wäre sicher. Geht's dir da manchmal auch so?
Ja, also ich denke mir immer, wenn man sich mal so anschaut, mit wie vielen Persönlichkeiten wir hier schon gesprochen haben im Studio und jeder hat irgendwie so seine eigene Sichtweise auf Geldanlage und die Börse, da ist es manchmal schon ein bisschen tricky, so seinen eigenen Weg zu finden. Und klar wäre es da manchmal ganz nett, wenn man sagen könnte, okay, ein Mann, eine Frau, bitte weise mir den Weg.
Ja, das Schöne ist ja, oder naja, was heißt das Schöne, aber es gibt solche Leute ja schon sogar lange. Man nennt sie Börsengurus und ein paar Namen davon hat man natürlich auch schon gehört. Zum Beispiel André Costolani, das war so ein Investor, der lebt mittlerweile nicht mehr, aber der wurde in Deutschland quasi verehrt für seine Voraussicht an der Börse. Aber auch heute muss man eigentlich nur Instagram, YouTube oder was auch immer an sozialen Medien aufmachen und die hauen schon 1000 selbsternannte Experten ihre Tipps um die Ohren. Die Frage ist halt nur, wem sollte man da eigentlich glauben und wem soll man folgen?
Und genau darüber wollen wir heute in Moneymates sprechen. Wir schauen uns nämlich an, was diese Vorbilder eigentlich können, wer dahinter steckt, ob es überhaupt sinnvoll ist, eben diesen zu folgen. Und das machen wir natürlich wie immer nicht alleine, sondern wir sprechen heute mit unserem Kollegen Georg Buschmann. Und Georg ist Wirtschaftsredakteur, Geldredakteur bei der Wirtschaftswoche. Und er hat sich die Strategien der vermeintlichen Propheten mal etwas genauer angesehen. Ja, und er kann uns hoffentlich auch sagen, wie die Bilanz dieser Gurus so aussieht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet als Magazin des Jahres und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Danke, dass du da bist, lieber Georg. Hi von mir.
Ja, hallo Tina, hallo Jan. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielleicht bevor wir ganz hart einsteigen in die Bilanz der Gurus, magst du denn selbst mal kurz schildern, ob du Vorbilder hast oder Gurus, denen du folgst, an denen du dich orientierst, wenn du dich mit Geldanlage beschäftigst?
Ich habe das Buch The Intelligent Investor von Benjamin Graham gelesen. Das war ja der Lehrmeister von Warren Buffett. Und ein sehr erfolgreicher Anleger über eine sehr, sehr lange Zeit. Und weil er diesen Track Record hat, dachte ich mir, ist es eine ganz gute Idee, mal nachzuschauen, was er so für Lehren vertritt und was die vielleicht heute noch fürs Anlegen gelten. Und ja, also er ist auf jeden Fall jemand, der Investmentansätze formuliert hat, die eine sehr lange Halbwertszeit hatten und zu dem man auch heute noch in dessen Buch man heute auch immer noch reingucken kann und dabei nicht dümmer wird.
Was macht denn für dich so einen klassischen Börsenguru aus? Ich meine, Warren Buffett ist natürlich ein Name, den man kennt, aber was macht so ein Börsenguru denn? Also was macht den aus für dich?
Den macht aus, dass er eine gewisse Bekanntheit hat. Also ich glaube, das ist ja das, was den Guru zum Guru macht. Ja, wenn ich nur steile Thesen vertrete oder einfach nur ein erfolgreicher Anleger bin, ohne dass ich irgendeine Form von Öffentlichkeit habe oder Anhänger, dann bin ich kein Guru. Ja, ein Guru braucht ja immer eine Fangemeinde und eine Öffentlichkeit und deswegen sind diese beiden Dinge, also muss irgendwie mit dem Finanzmarkt zu tun haben und sich dazu öffentlich äußern und dazu halt eine Anhängerschaft haben, dass diese Kombination dieser beiden Dinge macht für mich einen Guru an den Börsen aus.
Und du hast ja auch gerade schon einen Namen genannt, Benjamin Graham. Dann gab es halt eben, ich sprach es eben in der Anmod schon an, André Costolani zum Beispiel, der in Deutschland sehr bekannt war. Ich habe deinen Text von vor kurzem in der Wirtschaftswoche gelesen, wo du auch über Heiko Thieme zum Beispiel geschrieben hast oder auch Mr. Dax Dirk Müller, die man auch als Gurus bezeichnen könnte. Wie wurden die eigentlich zu Gurus? Was hast du da für Muster festgestellt? Warum werden Leute, was müssen die gemacht haben, um so diesen Status zu bekommen? Und vielleicht am Ende auch, haben sie diesen Status eigentlich immer verdient?
Ja, es gibt zwei Wege, glaube ich, zum Finanzguru zu werden. Der eine ist, wirklich sehr erfolgreich an der Börse zu sein über eine lange Zeit, wie das eben zum Beispiel Graham oder Buffett sind oder waren. Und dass sozusagen aus diesem großen Erfolg, den sie an der Börse haben, dass da ein öffentliches Interesse entsteht und eine Berichterstattung und sie irgendwie dadurch Aufmerksamkeit bekommen und eine große Fangemeinde sich um sie schart. Und es gibt auch den umgekehrten Weg sozusagen, dass zuerst ein öffentliches Interesse da ist, weil man sich vielleicht mit sehr gewagten Thesen nach draußen wagt. Oder zum Beispiel bei Dirk Müller ist es ja eine ganz interessante Historie, die er hat. Also er war ja an der Frankfurter Wertpapierbörse Makler und hatte seinen Arbeitsplatz unter der DAX-Tafel. Und um das Thema Börse zu illustrieren, haben Fotografen ihn dann unter dieser Tafel fotografiert. Und er war irgendwie fotogen und man konnte an seinem Gesicht gut gewisse Stimmungen an der Börse oder Bewegungen illustrieren. Und so ist er bekannt geworden. Und dass er dann dass er den Leuten Anlagetipps gegeben hat, beziehungsweise seinen eigenen Fonds aufgelegt hat, das kam erst später. Also er war erst bekannt und der Anlageerfolg sollte sich dann danach einstellen. Und genau, das ist sozusagen der zweite Weg, um zum Guru zu werden.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass Dirk Müller quasi seinen Arbeitsplatz unter dieser DAX-Tafel an der Börse hatte. Gibt es da denn auch Muster, was Börsengurus so gelernt haben? Also haben die alle ein abgeschlossenes Studium? Sind das gelernte Vorberater, Wertpapierexperten oder sonstiges? Also haben die fachlich auch was auf dem Kasten?
Ich fand ganz bemerkenswert bei der Recherche zu dem Guru-Thema, dass viele erfolgreiche, also wirklich erfolgreiche Investoren und Gurus, die sozusagen diesen Status auch verdient haben, keine reinen Finanzmenschen sind, sondern häufig Philosophie studiert haben, sich für Politik und Geschichte interessieren. Also dieses breite Interessenfeld ist bei wirklich erfolgreichen Gurus, finde ich, was mir aufgefallen ist. Also dass das keine reinen Finanzmenschen sind, die irgendwie den ganzen Tag Excel-Tabellen von rechts nach links schieben. Ja, und bei den Menschen, die sozusagen in erster Linie Bekanntheit haben, weil sie sich äußern zu bestimmten Themen, da gibt es eigentlich keinen, würde ich sagen, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner im eigentlichen Sinne. Also sie sind alle relativ medienaffin und können sich gut verkaufen. Ja, das ist da so das, was zusammenbindet. Aber sie haben jetzt nicht einen gemeinsamen Hintergrund, der sie da alle vereint.
Ja, an die Bilder von Dirk Müller kann ich mich tatsächlich auch noch ganz gut erinnern. Als ich noch meinen Studentenjob in der Wirtschaftsredaktion vom Handelsblatt in der Online-Redaktion hatte, habe ich Börsenberichte nämlich immer mit seinen Gesichtsausdrücken bebildert. Und wie du auch sagtest, Georg, man sah dann immer an seinen Lächeln oder traurigen Blicken, ob jetzt gerade das ein guter Tag war oder nicht. Was ich mich da halt jetzt auch tatsächlich frage, wenn ich den Hintergrund halt kenne und das einfach vielleicht ein fotogener Typ war und der so ein bisschen zufällig in diese Rolle reingerutscht ist, warum glaubt man eigentlich diesen Menschen in Sachen Börse so sehr? Also sind es dann einfach dann so tolle Verkäufer und so Öffentlichkeitsdarsteller, dass man so denkt, dass der hat einfach Ahnung, obwohl er es vielleicht gar nicht so sehr belegen kann?
Ja, ich glaube, da sind wir als Medienbranche nicht ganz unverantwortlich. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ja bei uns das Problem gibt, dass wir Nachrichten ja verkaufen müssen und eine gewisse Aufmerksamkeit dafür haben wollen und brauchen. Und dass die Leute, die ja die Ahnung haben, in der Regel sich nicht mit allzu steilen Thesen nach draußen wagen und dass das bei, ja, bei einem Dirk Müller schon mal etwas anders ist. Also er ist ja jemand, der sehr frei von der Leber weg spricht, auch auf die Gefahr, dass da schon mal nicht so viel Substanz dran ist. Aber es ist natürlich immer sozusagen interessant, ihm zuzuhören, weil er, ja, weil er einfach irgendwie pointiert spricht und ein Typ ist, mit dem man sich vielleicht auch ganz gut identifizieren kann. Ja, und so haben auch wir Medien natürlich dazu beigetragen, dass man ihm irgendwie ein Vertrauen entgegenbringt als jemand, der vielleicht mit der Börse nicht so viel zu tun hat und ihn sehr mit Börse und natürlich auch irgendwo mit Kompetenz. Also ich meine, er saß ja in Talkrunden zur Euro-Krise, zum VW-Abgasskandal und es ist eigentlich absurd, wenn man drüber nachdenkt, dass da ein Aktienmakler sitzt und über solche Themen spricht. Aber wir haben es halt als Medienbranche trotzdem irgendwann mal für sinnvoll gehalten oder tun das zum Teil ja immer noch. Ja, und so kommt es dann halt, dass am Ende eine 500 Millionen Anlegergeld in seinem Fonds landet und der es schafft, in 6 Jahren, wo es an den Märkten eigentlich nur bergauf geht, eine negative Rendite zu erwirtschaften.
Und das alles nur, weil wir damals versucht hatten, irgendwelche Börsenkurse zu bebildern.
Ja, es hat eine eigenartige Dynamik entwickelt, ja. Das ganze Thema Dirk Müller. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die Medien haben da einen ganz, ganz erheblichen Anteil dran, dass das so ist. Und das ist auch was mir beim, ich habe ja mit Heiko Thieme länger gesprochen für die Geschichte in der Wirtschaftswoche über Gurus. Der war Guru lange bevor Dirk Müller auf den Plan trat in den 80er, 90er Jahren. Und Heiko Thieme kam von Hause aus dem Marketing. Also der hat Marketing gemacht für verschiedene Broker in Großbritannien und später für die Deutsche Bank in New York und hat so einen Marketingbrief auch geschrieben, der rausging an deutsche Bankfilialen. Und das hat irgendwann das Interesse von Medien auf sich gezogen. Und die kamen auf ihn zu. Und weil Thieme jemand ist, der... Ja, ich habe ja lange mit ihm gesprochen und der redet ohne Punkt und Komma und immer unterhaltsam und er ist ja auch ein interessanter Typ, der viel in der Welt gesehen hat und rumgekommen ist. Also von daher, man kann ihn wirklich sehr gut, man kann sehr gut mit ihm reden, aber er ist jetzt niemand, der, bevor er sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen ist, eine große Expertise in Sachen Geldanlage hatte, sondern er war halt Marketingmensch für Broker. Und ja... Weil er aber einfach so eine schillernde Person ist, hat er großes Medieninteresse geweckt und wurde dann ja in der Öffentlichkeit als totaler Börsenexperte gesehen. Und ähnlich wie Dirk Müller hatte auch Heiko Thieme dann irgendwann seinen eigenen Fonds. Und das lief auch nicht so sehr gut, um es mal diplomatisch zu sagen.
Also ich sehe da ja auch so ein bisschen Parallelen zu den heutigen Finanzinfluencern. Also das sind ja auch meist sehr schillernde Persönlichkeiten, die sich trauen, öffentlich aufzutreten, die sehr viel Aufmerksamkeit generieren, die natürlich auch marketingtechnisch sehr geschickt sind. Und ich frage mich irgendwo, sind diese klassischen Börsengurus heute überhaupt noch gefragt? Also wenn ich so an meine Generation denke, klar kenne ich einen Dirk Müller, klar kenne ich auch einen Warren Buffett natürlich. Aber sind das heute, glaubst du, wirklich noch die großen Vorbilder für die junge Anlegergeneration oder hat sich das alles verschoben Richtung Social Media? Weil du auch meintest, dass die Medienbranche da irgendwie dazu beigetragen hat, dass die so hoch angesehen waren. Und ich frage mich irgendwo, hat sich das Ganze jetzt vielleicht auf Instagram und YouTube verschoben?
Das ist sicherlich ein Stück weit so, aber es gibt ja auch bei den Fonds jetzt noch einen Newcomer, nämlich Frank Thelen. Und der ist ja auch noch ein Phänomen klassischer Medien. Also den haben ja klassische Medien noch groß gemacht. Jetzt kommt er raus und macht seinen eigenen Fonds mit sehr, sehr großem Marketingaufwand. Also er ist ja gefühlt auf jeder Website, lächelt er einen an und macht Werbung für seinen Fonds. Und ja, also dieses Phänomen gibt es schon auch noch nach wie vor. Obwohl natürlich es so ist, dass die junge Anlegergeneration viel auf YouTube unterwegs ist und sich da anguckt, welche Infos, welche Vorbilder gibt es vielleicht beim Investieren, die man nutzen kann.
Was mir auch auffällt, ist, dass die meisten Börsengurus eben Börsengurus sind und keine Börsengurinnen. Gibt es dann einen Grund, warum das so eine männerdominierte Branche ist?
Gibt es da einen Grund für? Also es gab, glaube ich, im 19. Jahrhundert die Witch of Wall Street, die ganz früh und sehr untypisch als Frau Karriere an der Börse gemacht hat. Kann man sich mal angucken. Das fand ich ganz interessant. Aber ist natürlich untypisch, weil, glaube ich, die Finanzbranche historisch geprägt natürlich männerdominiert ist und war. Aber inzwischen gibt es ja auch, also wie in allen Gesellschaftsbereichen, mehr Frauen. Und es gibt ja zum Beispiel Miss Moneypenny, die auf YouTube relativ erfolgreich ist als Finanzinfluencerin. Aber dass jetzt zum Beispiel Dirk Müller keine Frau ist, könnte ich mir auch damit erklären, dass Frauen eher Hemmungen haben, sich mit so gewagten Thesen ohne Fundament nach draußen zu wagen, als das bei Männern der Fall ist. Glaube ich, so ein Persönlichkeitsding. Aber ist nur eine Vermutung von mir.
Teile ich, glaube ich, auch diese Vermutung tatsächlich. Vielleicht auch noch eine Frage dann in die Richtung. Du sprachst ja eben an gewagte Thesen, die nicht immer mit erfolgreichen Fonds am Ende zusammenhängen. Also wenn diese Menschen, denen man vielleicht vorher gerne zugehört hat, dann halt wirklich irgendwie anfangen, Geld zu verwalten, Geld zu managen und eigene Anlageentscheidungen dann auch für andere zu treffen, dann geht es meistens nicht ganz so gut aus. Also du sprachst es bei Dirk Müller an, bei Heiko Thieme. Frank Thelen, das muss ich noch zeigen, aber da hast du, glaube ich, auch schon mal reingeguckt, wie so die Performance ist.
Gut, bei Frank Thelen ist es ja einfach so, dass der Fonds noch nicht lange, ich glaube, wann ist der aufgelegt worden? Im September.
Ja.
Da kann man noch nicht viel zu sagen. Es ist nur so, dass ich mal als Anleger da sehr genau hingucken würde, was so drin ist und was er verspricht und wie vielleicht auch die Gebührenstruktur ist. Und nur weil ein großer Name draufsteht, ist es nicht unbedingt ein gutes Investment. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Aber es muss auch nicht notwendigerweise schlecht sein. Ja, das ist auch so. Der Fonds von Max Otte, man mag halten von ihm, was man möchte, aber der ist relativ solide.
Mhm. Klar, stimmt, ist auch noch ein Name, den man in dieser Schiene ungefähr so verbuchen könnte wahrscheinlich. Mhm. Aber gerade jetzt auch, weil du sagtest, Buffett und Graham, das waren ja dann eher Leute, die wirklich erfolgreich waren und zum Teil noch sind, ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil jemand zum Guru wird, heißt das nicht, das Geheimnis plötzlich nicht mehr funktioniert oder er sein Mojo verloren hat und kein Guru-Wissen mehr hat in dem Sinne.
Nee, aber ich würde schon sehr darauf achten, was denjenigen zum Guru gemacht hat. Mhm. Ob es eher die Dirk Müller-Variante Guru ist oder ob es die Warren Buffett-Variante von Guru ist. Das ist ja schon ein sehr deutlicher Unterschied.
Also der Unterschied ist dann eher aufgefallen durch Erfolg und der andere ist eher aufgefallen durch, Auffälligkeit sozusagen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Wie siehst du das denn? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Gurus, die dann einen Fonds auch auflegen. Dass das irgendwie problematisch ist, kann ich mir vorstellen, weil einerseits ist es ja dann einfach so, dass der seine große Followerschaft dafür ausnutzt, ein Produkt zu verkaufen, mehr oder weniger. Ich frage mich auch irgendwo, warum sollte ein so allwissender Börsenexperte sein Wissen mit mir teilen? Also an der Börse ist es ja meistens so, wenn man einen Wissensvorsprung hat, dann gewinnt man, dann kann man mehr Rendite machen. Warum teilen diese Menschen ihr vermeintliches Wissen mit mir?
Ja gut, also es gibt ja auch, Warren Buffett zum Beispiel hat ja auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, an der man sich auch als Normalsterblicher mitverdienen kann, indem man die Aktie kauft. So. Und was er davon hat, ist einfach, dass er Kapital einsammeln kann und dadurch natürlich auch Verwaltungsgebühren. Also jetzt bei Warren Buffett vielleicht nicht, aber wenn du einen Fonds hast, hast du natürlich auch was davon, wenn du sozusagen dein Wissen hebelst und mehr Kapital einsammelst und da Gebühren dran verdienst. Also es ist jetzt nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass es kein echter Guru ist. Also Okay. Alle erfolgreichen Anleger operieren nicht nur mit ihrem eigenen Geld, sondern haben auch Kunden und Investoren. Das ist auch bei bekannten Hedgefondsmanagern. Ich habe mich jetzt mit Daniel Loeb in den USA befasst. Der macht seinen Hedgefonds auch nicht nur mit eigenem Geld, sondern hat da reiche Kunden drin, für die er eben seine Expertise zur Verfügung stellt und dafür natürlich auch ganz gut bezahlt wird.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist, die Frage, aber kann denn einfach jeder einen Fonds aufsetzen? Wahrscheinlich nicht, aber was braucht man dazu? Weil ist ja schon irgendwie eine nette Sache, wenn man so seinen eigenen Fonds aufsetzen kann. Stellen wir uns vor, wir machen jetzt den Moneymates-Fonds, packen da ein paar nette Aktien rein, vielleicht auch mit deiner Hilfe, Georg. Funktioniert das? Also was braucht man dafür?
Ja, also zum richtigen Management braucht man... Ich weiß die Details nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall nicht trivial. Du brauchst eine Zulassung und du musst ja auch eine Verwahrstelle haben, die sozusagen das Anlegergeld für dich ja verwaltet. Du brauchst eine beteiligte Bank und Vertrieb und weiß der Teufel. Also es ist ein relativ großer Aufwand. Und bei vielen Guru-Fonds ist es ja auch so, dass die Gurus selber gar nicht managen, sondern nur Berater sind des Fonds. Das ist so eine rechtliche Geschichte, auf die sie auch großen Wert legen, weil das Management nochmal ein Thema für sich ist, rechtlich auch.
Okay, also wahrscheinlich auch eine kostspielige Sache, die man sich nur leisten kann, wenn man eben schon vorher die nötige Kohle eingesammelt hat.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall nur, wenn man auch in den Fonds ein gewisses Volumen reinbringt. Und dafür brauchst du natürlich Vertriebspower. Und ja, ich weiß nicht, ob wir als Vivo da genug Geld zusammenkriegen würden. Der Fonds von Kai Diekmann tut sich damit ja etwas schwer, obwohl da die Vertriebspower der Bild dahinter steckt. Und er hat trotzdem in 3 Jahren, glaube ich, 20 Millionen oder 25 Millionen Euro nur Volumen zusammenbekommen. Also es ist nicht so ganz einfach, ins Fondsgeschäft einzusteigen. Das kann jetzt nicht jeder schnell hinkriegen.
Also es reicht nicht nur, bekannt zu sein. Vielleicht auch noch vielleicht so eine Frage in Richtung, wie man jetzt eigentlich mit diesen Gurus umgeht. Also was ist so dein Ratschlag, wenn man jetzt irgendwie so einen Guru für sich entdeckt und denkt so, ja, der ist eigentlich ein ganz cooler Typ oder dem kann ich gut zuhören. Würdest du dann sagen, ein bisschen was glauben, viel hinterfragen oder wie würdest du so den Umgang für unsere Hörerinnen und Hörer mit Gurus per se schildern oder was würdest du empfehlen?
Ja, hinterfragen ist schon mal eine ganz gute Idee. Was ich ja schon gesagt habe, ein bisschen den Werdegang desjenigen auch nachverfolgen und nachvollziehen, weil es ja leider, wie ich schon geschildert habe, nicht so ist, dass die Medien nur die Leute vorlassen, die auch wirklich eine sehr gute Rendite an der Börse erzielt haben, sondern auch eben Leute, die eher auf dem Aufmerksamkeitsticket unterwegs sind. Ja, was bei Gurus schon mal mir besonders auffällt, ist, dass sie sich einfach mit Thesen nach vorne wagen, ja, die man einfach nicht treffen kann, wenn man eine gewisse Ahnung von Börse insgesamt hat. Also Dirk Müller zum Beispiel hat sich ja mal hingestellt und 2,5 Jahre vor dem Kollaps von Wirecard behauptet, er hätte das Unternehmen bis in die letzte Fußnote geprüft und es sei alles sauber. Und das ist eine Aussage, die kann man einfach nicht treffen, weil man als Außenstehender nie vollständigen Einblick hat in ein Unternehmen. Und deswegen kann man immer nur sagen, ich habe mir das genau angeguckt und bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da nichts übersehen habe. Aber das macht er ja nicht, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, das ist auf jeden Fall sauber und total durchgecheckt und weiß der Teufel. Und solche absoluten Aussagen ohne irgendeinen Zweifel, da wäre ich immer sehr vorsichtig mit. Mhm. Ja, weil es ist einfach im Leben sehr schwierig, Absolutheiten von sich zu geben und seriöse Finanzmenschen machen das in der Regel nicht.
Okay, letzte Frage an dich, Georg. Stell dir vor, du wärst jetzt unser Moneymates Börsenguru und du müsstest einen Tipp abgeben für unsere Hörerinnen und Hörer. Die haben jetzt alle angenommen schon einen ETF, also wissen, was das ist und wir würden jetzt gerne ins Aktiengeschäft einsteigen. Hast du da einen Tipp für die parat, wie die das am besten anstellen können oder worauf man achten müsste? Also du hast da jetzt wirklich alle Freiheiten. Stell dir vor, du bist ein Guru und musst auch keinen konkreten Titel empfehlen natürlich, aber vielleicht einen Trick, wie man diese Hürde meistert, wenn man so seine erste Aktie kaufen möchte?
Die Hürde, die erste Aktie zu kaufen, wie man die meistert. Also ich kann grundsätzlich was dazu sagen, dass man der größte Gegner, den man an der Börse hat, ist man in der Regel selbst. Und man sollte immer, immer, immer alles, was man tut, irgendwie hinterfragen und sich nie zu sicher sein, sondern immer in Szenarien denken. Das ist ja das, was ich auch gerade gesagt habe. Wenn du seriös an der Börse bist und langfristig Erfolg haben willst, dann darfst du nicht irgendwie absolute Sicherheiten irgendwo vermuten. Die gibt's nicht und das ist eine goldene Regel, dass man immer in Szenarien denkt und nie alles auf eine Karte setzt. Das wäre mein Tipp an der Stelle.
Okay, gut. Danke, Georg. Vielen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.
So, das war unser Moneymates-Guru Georg Buschmann. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen über Börsengurus, wisst jetzt auch, wie ihr mit diesen schillernden Persönlichkeiten gut umgehen könnt, worauf man vielleicht auch ein bisschen genauer achten muss, wenn man solchen Persönlichkeiten folgt, sei es jetzt nun Warren Buffett, Dirk Müller oder irgendwelchen Influencern auf Instagram oder YouTube. Wie immer, falls ihr selbst Erfahrungen schon gemacht habt mit Börsengurus, irgendwelche Influencer total cool findet und uns die empfehlen könnt oder vielleicht auch ein paar Menschen kennt, wo ihr denkt, ich weiß nicht, ob ich dem immer alles so glauben kann, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und natürlich lohnt es sich auch wie immer noch dran zu bleiben hier für die nächsten paar Minuten, weil unser Kollege Philipp Frohn aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche wie jede Woche auch nochmal einen kleinen Anlagetipp für euch hat.
Ich sage wie immer danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
Und jährlich grüßt der Corona-Winter. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist hoch, die Situation angespannt. Und auch an den Finanzmärkten sorgen diese Unsicherheiten der vierten Corona-Welle für Kursverwerfungen. Wir haben es gesehen, im DAX, er ging runter, der Dow Jones ging runter und auch der Bitcoin, der ging auch runter. Es ist vielleicht nicht so schlimm wie im letzten Jahr, im Frühjahr, als Corona die Welt zum ersten Mal erfasste, aber trotzdem, Anleger sind da in Sorge. Nur eine Sache ist gerade etwas anders. Bei Zoom, der Corona-Aktie schlechthin, da gab es kein Kursfeuerwerk zuletzt. Wir alle kennen den Videochat-Anbieter, jeder, der im Büro arbeitet, hat damit wahrscheinlich seit Corona zu tun. Dank Zoom konnte quasi das gesamte Büroleben recht problemlos irgendwie ins Digitale umziehen. Und Zoom ist quasi mit dafür verantwortlich, dass sich das Homeoffice etabliert hat. Die Welt hat jetzt endlich gerafft, hey, ich muss nicht einen Computer erstmal stundenlang durch die Stadt kutschieren, dass ich ihn benutzen darf, sondern er funktioniert auch bei mir zu Hause. Und Anfang letzten Jahres hat ein Anleger das hoch honoriert. Zoom war einer der Corona-Profiteure schlechthin. War, wohlgemerkt. Von März bis zum Allzeithoch im Oktober 2020, also vor mehr als einem Jahr, da legte der Kurs um 390% zu auf seinen Höchststand von $559. Seitdem ist der Kurs aber wieder deutlich abgerauscht und notiert zuletzt bei um die $213, also ganz schön tief darunter. Gerade jetzt in der vierten Corona-Welle stellt man sich doch die Frage, ja, was spricht denn für und gegen ein Zoom-Investment? Ist die Aktie jetzt günstig zu haben? Soll ich einsteigen, jetzt wo absehbar ist, dass in den nächsten Monaten, Homeoffice-Pflicht und Co., wieder mehr Leute zu Hause arbeiten, oder ist die Luft da ziemlich raus? Wer schon bei Zoom investiert ist, der sollte seine Aktie auf jeden Fall halten oder aufstocken. Das sagen zumindest 17 von 28 Analysten bei der Ratingagentur Standard & Poor's. 10 Analysten raten zum Kauf und nur ein einziger empfiehlt, das Papier zu verkaufen. Auch was die Kursziele angeht, ist die Meinung der Analysten relativ klar. Sie sagen, es gibt immer noch Luft nach oben. Das mittlere Kursziel, das liegt bei $306 und das sind halt knapp 40% über dem jetzigen Niveau. Also laut den Analysten, da kann sich ein Einstieg schon noch lohnen. Aber dass jetzt in absehbarer Zeit ein neues Rekordhoch geknackt wird, daran glaubt jetzt letztlich erstmal niemand. Man könnte aber auch sagen, ja, in der Anfangs-Corona-Zeit, da haben die Anleger das Potenzial von Zoom schon ziemlich überschätzt. Und das zeigt sich halt auch an der Geschäftsentwicklung von Zoom. Bei den letzten Quartalzahlen hat Zoom mit einem Umsatzplus von 35% zwar die Erwartung des Marktes übertroffen, der Umsatz lag da übrigens bei etwas über einer Milliarde Dollar, in den beiden Quartalen davor aber lag das Umsatzplus noch bei 54 bzw. sogar 191%, also deutlich darüber. Wir sehen ja, Zoom wächst, aber Zoom wächst halt deutlich langsamer als noch im letzten Jahr, als alle die Aktie auch gekauft haben. Der Einstieg in die Zoom-Aktie ist allerdings auch recht teuer, muss man sagen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ja eine der wichtigsten Indikatoren, ob man jetzt eine Aktie kaufen sollte oder nicht. Sie gibt an, wie sich der Aktienkurs zum Gewinn je Aktie verhält. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ja, je höher das KGV, desto teurer ist die Aktie. Für 2021 liegt es bei Zoom bei stolzen 165. Zum Vergleich, bei Microsoft, das ja mit Teams eine Konkurrenzsoftware ausgibt, liegt das KGV bei 33,6, also deutlich darunter. Aber ist Zoom jetzt überhaupt eine reine Pandemieaktie, die irgendwann mal wieder, wenn die Welt vielleicht Corona mal überwunden hat, verschwinden wird? Ja, nicht wirklich. Das Homeoffice, wir sehen es alle in den Unternehmen, ist schon gekommen, um zu bleiben. Kaum jemand will mehr 5 Tage die Woche in einem Büro hocken. Und davon profitiert Zoom halt in mehrfacher Hinsicht, denn das Unternehmen hat nicht nur das eine Produkt, was wir alle kennen, wo alle in diese Kacheln schauen, entwickelt, sondern noch einige andere. Zum Beispiel Zoom Rooms, das ist ein Tool, das Konferenzräume ins Digitale quasi holt. Eben anders als das Kernprodukt, das halt eher auf den Einzelanwender ausgerichtet ist, dient Zoom halt dafür, große Konferenzen digital abzubilden. Also Zoom eignet sich sehr für hybride Teams, also wenn Leute im Büro und andere Leute von zu Hause arbeiten, um das halt beides zusammenzuholen. Und dieses hybride Arbeiten, das ist durchaus ein Phänomen, das viele Unternehmen fortan verfolgen wollen. Außerdem gibt es auch noch Zoom Phone. Das ist so ein Cloud-Telefonsystem, mit dem Mitarbeiter von verschiedenen Geräten aus telefonieren können. Also nicht mehr nur über die Festnetzanlage, sondern auch noch über einen Computer, über das Handy oder halt über das Festnetz. Das ist halt für die Unternehmen deutlich günstiger als herkömmliche Angebote. Und auch hier könnte noch ein weiteres Wachstumsfeld für Zoom liegen. Also wir sehen, wer jetzt noch bei Zoom einsteigt, der kommt leider etwas zu spät für den großen Renditeboom. Den konnte man dann im letzten Jahr eher abstauben. Aber trotzdem, die Analysten sagen, hey, weitere Kurssteigerungen, die sind durchaus realistisch. Und auch wenn man jetzt sagt, nee, mich überzeugt die Zoom-Aktie dann doch nicht mehr so, immerhin profitieren wir alle als Nutzer vom Homeoffice-Heilsbringer Zoom.
Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.